Es gibt ja nicht nur die ARD, es gibt ja auch kommerzielle Audioanbieter. Was ist für dich Audible?
Audible ist für mich kein Ersatz für klassische Radiostationen, kein Ersatz für Interviews, aber Audible ist eine Plattform, wo ich Hörbücher hören kann, wo ich Special Interest haben kann, der hörbar ist. Und von daher auch eine wunderbare Ergänzung im gesamten Audiospektrum, was wir haben. Ob das Spotify ist, ob das die Radiostationen sind, ob das öffentlich-rechtlich, ob das privat ist, ob das Audible ist. Es kommt ja immer mehr mit dazu. Das Schöne ist, man muss darauf reagieren, man muss agieren, man muss sich damit auseinandersetzen, auch als Digitalunternehmen, als digitale Radiostation muss man sich mit solchen Themen auseinandersetzen.
Aber deswegen machen wir es hier. Aber ich merke schon, wenn man dir ein Stichwort sagt, dann kommt da ein ganzer Vortrag. Das ist jetzt keine Kritik. Das ist aber nicht immer möglich, dich zu buchen, wenn man mal eine Frage hat. Und da gibt es ja seit kurzem ja auch Sprachassistentensysteme. Und ich fragte mal, zu Audible gehört ja Amazon und die haben ja ein eigenes Sprachassistentensystem. Und ich fragte dieses System, was denn Audible sei. Hören wir mal rein.
Audible ist ein international operierender Anbieter für kommerzielle Hörbuch-Downloads.
Ja, soweit so gut. Und wenn man dann so weiter neugierig geworden ist und fragt zum Beispiel, wer verwaltet auf Audible die neuen Podcasts, hört man?
Um Mentor Podcast Day Game auf deinem Gerät zu hören, schließe auf audible.de eine kostenlose Audible-Probemitgliedschaft ab.
Ja, also da kommt dann erstmal, weil das Stichwort gehört wurde, Podcast und Audible, hat das Assistentensystem im Hintergrund das irgendwie versucht zu verknüpfen und mir irgendeine Antwort ausgespuckt. Und dann fragte ich noch, wer ist denn der Geschäftsführer von Audible Deutschland?
Ich bin mir leider nicht sicher.
Ah, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das eine zu spezielle Frage und fragt, wie viel Hörbücher hätte denn Audible? Na, da kam, glaube ich, Schweigen oder irgendwas. Und das ist natürlich, da fängt dann wirklich Recherche, menschliche Recherche an. Und ich bin dann unterwegs gewesen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich hier...
Du hast ihr Anliegen, ist uns wichtig. Ah. So lügt man mit Sprache. German Edition
Alexa von Sebastian. Stock. Ja, also da war ich auch irgendwie genervt, weil sie mir irgendwas erzählte. Und das war für mich so der Impuls, einfach mal, das nennt man Vorortrecherche, in Berlin in die Schumannstraße zu gehen und dort mich tatsächlich zu treffen mit zwei wichtigen Menschen, die sich selbst vorstellen.
Mein Name ist Nils Rauterberg, ich bin der Geschäftsführer von Audible hier in Berlin.
Mein Name ist Paul Hörsing, ich bin programmverantwortlich für die Podcasts, die wir gerade ins Leben gerufen haben.
Da muss ich nochmal nachfragen. Ins Leben gerufen, Podcast, normalerweise bekannt ist Audible unter dem Stichwort Hörbuch, aber ist Podcast nicht mittlerweile ein Begriff für Audio-on-Demand-Geschichten generell?
In unserem Kontext steht Podcast für kurzformatige Inhalte und wir sprechen in unserem Fall ja von Audible Original Podcast, das heißt einem eigens konzipierten Programm von Inhalten, die wir selber gemeinsam mit Partnern produzieren und zum Teil unseres Hörbuchangebots gemacht haben.
Auf Grundlage welcher Analyse entwickeln Sie überhaupt Ihre Audioangebote? Seit 2004 gibt es den Begriff Podcast überhaupt erst. Das ist, glaube ich, auch so die Gründungszeit von Audible im Prinzip. Also zeitgleich. Haben Sie sich da auf einen Modetrend gesetzt oder haben Sie das schon irgendwie gespürt, dass Audio mehr ist als nur Radio?
Naja, Audio ist in Deutschland ja schon sehr lange viel mehr als nur Hörbücher auf jeden Fall. Und der Podcast-Trend, wie Sie richtig sagen, existiert natürlich schon seit über 10 Jahren. Wir haben uns die erste Zeit oder ja, eine ganz lange Zeit sehr stark auf das Thema langformatige Inhalte konzentriert. Hörbücher, Hörspiele, Hybridformen davon, serielle Inhalte, aber alles relativ lange und überwiegend fiktionale Inhalte. Und haben uns jetzt eben verstärkt um dieses zusätzliche Feld gekümmert, dass wir auch unter dem Begriff Podcast fassen, beziehungsweise in unserem Fall eben Audible Original Podcasts.
Die Frage, warum man sich überhaupt auf Audio konzentriert, ist ja in einer Zeit der Visualisierung, wo die Displays aus dem Boden schießen, wo sie immer flacher werden, immer transportabler, eher ein antizyklisches Verhalten. Ne? Also es gibt ja das Radio, das hat Hörspiele, Feature und so weiter. Wenn man einfach nur in der Küche das Ding anmacht, dann hat man es. Früher hat man noch eine Rundfunkzeitschrift gehabt, jetzt kann man sich's im Netz auch runterladen. Was war überhaupt jetzt mal in der Firmengeschichte bis ins Jahr 2004 zurück überhaupt die Motivation, neben den vorhandenen Audioangeboten noch etwas Kommerzielles draufzusetzen, damit richtig Geld zu verdienen und sich auch expansiv zu verhalten, also bis hin eben, dass man jetzt immer weiterdenkt und nicht nur sich auf Hörbücher konzentriert.
Ich glaube, ganz allgemein die Beobachtung. Es gibt unheimlich viele Zeiten im Alltag der Menschen, in denen ich nicht einen Screen nutzen kann, aber ich kann etwas hören. Und dafür im Prinzip ein On-Demand-Angebot zur Verfügung zu stellen, das ist, wenn man so will, die Gründungsidee von Audible.
Und damit kann man richtig Geld verdienen? Also ich will nicht Geschäftsgeheimnisse jetzt, dass ihr die verraten, sondern offenbar boomt das ja, einschließlich mit dem neuen Zusatzgerät, dem Sprachassistenten.
Ja, absolut. Ich meine, wir betreiben das Geschäft ja insgesamt schon seit 20 Jahren, in Deutschland seit 2004. Und das Geschäft entwickelt sich sehr stark. Natürlich auch stark dadurch angetrieben, dass heute eben jeder ein Smartphone oder andere mobile Geräte in der Tasche hat und dadurch über die technische Ausstattung verfügt, im Prinzip jederzeit zu hören. Speicherplatz ist kein Problem mehr, Bandbreiten sind kein Problem mehr. Und insofern ist dieses Potenzial jetzt halt für viele Menschen besser nutzbar geworden.
Wie muss man sich die Cloud bei Ihnen vorstellen? Wie viel Terabyte können Sie denn nutzen? Wie viel Audioproduktionen pro Tag entstehen?
Bin ich ehrlich gesagt in Bezug auf ein paar von den technischen Daten überfragt. Bloß, also genauso wie man das in anderen Bereichen sieht, der Speicherplatz ist nicht mehr das Problem. Die Cloud, wenn man sie so nennen will, die ist da und stellt in unserem Fall auch nicht die Restriktion dar. Zum Glück müssen wir uns hier in Deutschland jetzt nicht mit der technischen Seite so sehr rumschlagen, sondern da greifen wir einfach auf die technische Infrastruktur von Amazon zu. Wie viele Produktionen entstehen, dazu kannst du wahrscheinlich besser was sagen.
Aber die Library ist etwa eine Größenordnung, 200.000, 400.000?
Ja, haben wir, glaube ich, im Moment ungefähr 300.000 Titel im Angebot, geht über verschiedene Sprachen, ja, relativ große Bibliothek.
Und in der Regel produziert von Produktionsfirmen oder kaufen sie auch auf, ich sag mal, aus den Archiven von ARD und was weiß ich, DDR möglicherweise noch?
Also der größte Teil unserer Partner heute sind ja über 500 Verlage in Deutschland, sowohl Buchverlage als auch Hörbuchverlage, die ja seit vielen Jahren sehr aktiv und sehr erfolgreich Hörbücher produzieren. Das ist, wenn man so will, der Kern unseres Angebots. Und dann gibt es das Hörspielsegment, das in unserem Fall über die letzten Jahre verstärkt dazugekommen ist. Und jetzt strecken wir eben die Fühler aus in neue Bereiche, womit auch neue Partner ins Boot kommen. Wir kooperieren da ja mit Medienhäusern, die zum Teil auch stärker aus dem Printbereich kommen, Zeitungen, Zeitschriftenverlage, Magazine, und auch daran interessiert sind, mit uns gemeinsam rauszufinden, wie dieses Potenzial für sie nutzbar wird.
Wenn Sie Ihre Geschäftszahlen mal so an die Wand werfen, in Form einer Kurvengrafik, hat für Sie der 6. November 2014 einen besonderen Peak? Ab da geht es irgendwie noch steiler aufwärts?
Leider ist es in unserem Geschäft selten so, dass wir an einem Tag eine Sache neu machen und dann zeigen gleich alle Kurven nach oben. Wir haben über viele Jahre ein sehr schönes Wachstum hier in Deutschland aufgebaut mit unserem Kerngeschäft. Und wir haben jetzt hier ein Pflänzchen gesät, in das wir auch jetzt, muss man tatsächlich sagen, nicht nur Monate, sondern auch schon Jahre Arbeit investiert haben in der Vorbereitung. Sind sehr froh, dass das jetzt das Licht der Welt erblickt. Aber das treibt jetzt noch nicht unmittelbar die Geschäftszahlen nach oben. Sondern es ist erstmal ein großes Experiment. Und da gibt es, glaube ich, über die nächste Zeit für uns gemeinsam mit unserem Partner sehr viel zu lernen.
Ich frage deswegen konkret nach diesem Datum. Das ist das Datum, wenn man Alexa fragt, wann sie geboren ist, wirft sie das aus. Also nicht sie, sondern die Programmierer dieser Textzeilen sagen, da haben mich meine Ingenieure auf Kiel gelegt sozusagen.
Ich existiere seit dem 6. November 2014. Ich wurde von einem internationalen Team bei Amazon entwickelt.
Und wenn man tatsächlich nachts im Bett liegt und ruft Alexa, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte, dann wird man sofort verbunden mit ihrer Firma, mit Audible. Und bekommt dann, wenn man Kunde ist, eins der letzten Bücher, was man vorgelesen bekommen hat, oder man wird eben zielgerichtet dorthin geleitet. In Großbritannien gibt es 10% Marktdurchsetzung mittlerweile. Die Prognosen gehen von 40% im nächsten Jahr aus. Also irgendwann, kann ich mir vorstellen, ist die Marktdurchdringung so groß, dass das also in jeder Wohnung so ein Ding stehen kann. Vielleicht nicht vom Mutterunternehmen Amazon, es gibt ja noch andere Mitwettbewerber, aber dass die Verfügbarkeit, also Audios abzurufen, phänomenal ist. Stellen Sie sich auf diese Zeit ein oder sagen Sie da, wir sind schon immer so gut vorbereitet?
So wie es über die letzten Jahre auch sehr viele Entwicklungen gegeben hat, die für uns das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten fundamental verändert haben. Also allein schon mit der Verbreitung von Smartphones. Für mich stellt das einen ähnlichen Entwicklungsschritt dar, wo wir auch, wie Sie richtig sagen, glaube ich, noch am Anfang stehen. Aber klar, ich glaube auch, da entsteht ein ganz neues Universum von Audio Nutzungssituationen und damit auch Möglichkeiten, Angebot zu gestalten. Und ja, darauf stellen wir uns ein, beziehungsweise wie viele andere experimentieren wir in dem Feld.
denn interessant ist, und dann komme ich gleich zu dem Podcast-Angebot. Die Sprachassistentensysteme haben mittlerweile das Aufstehverhalten insofern umgekehrt, dass nicht mehr der erste Blick zum Smartphone geht, sondern dass man noch mit geschlossenen Augen fragt, Alexa, wie spät ist es? Was sagt das Wetter oder so? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Zu-Bett-Geh-Verhalten tatsächlich sich auch verändert. Smartphone weg, in sicherer Entfernung, weil man weiß, die Handystrahlungen sind sowieso nicht so gesund. Und dass man dann tatsächlich völlig neu denken muss. Und damit sind wir bei dem strategischen Audioangebot. Wo sind wir jetzt? Also in der Frage der Audioumsetzung von fiktionalen, vielleicht auch non-fiktionalen Inhalten.
Also zum einen haben wir vor 20 Jahren, das hat Nils Rauterberg gerade gesagt, angefangen in den USA und jetzt sind wir irgendwie seit 2004, 2005 auch online in Deutschland. Das ging erst los natürlich mit Hörbüchern, dann hat das Ganze aufgesetzt auf Hörspiele und jetzt gehen wir eben in diesen Original-Podcast-Bereich rein, weil wir eben sehen, dass seit einigen Jahren, und da gibt es die tatsächlich fundamentale Grundlage oder die Datengrundlage aus der ZDF-Online-Studie, die es da gibt, die sagt, dass da ein Wachstum vorhanden ist. Wir sind jetzt ungefähr bei 13% Nutzung von regelmäßiger Podcast-Nutzung in Deutschland. Das heißt, wir glauben, das ist noch sehr, sehr früh. Wir sind relativ früh dran, um irgendwie versuchen, die Beliebtheit von Podcast weiter mit aufzubauen. Das heißt, wir sind jetzt seit einer Woche online und wir glauben, da gibt es noch ein paar Jahre vor uns, die viel Spaß machen werden.
Womit genau online?
Mit einem Podcast-Programm. Audible Original Podcast nennen wir sie. Es sind 22, die jetzt da sind. Wir werden in Zukunft jeden Monat 2 neue bringen, die auch alle wöchentlich erscheinen werden. Das sind 17 Deutsche sind dabei aktuell. Und das ist die ganze Bandbreite von Interviewformaten über Gesprächsformaten, über Talks mit mehreren Leuten, da ist Comedy dabei, eine Reportage wird Ende des Monats online kommen.
Und 22, wie gewichtet man die? Also ich habe mal gehört, die größte Anzahl von Podcasts sind sogenannte Laber-Podcasts zwischen zwei Menschen. Ne? Also ein bisschen despektierlich formuliert. Sie haben angedeutet, da gibt es so ein kleines Bestreben nach Genrevielfalt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man thematisch denkt oder wie läuft das?
Also entstanden ist dieses ganze Programm im letzten Jahr, als wir relativ umfassende Marktforschung gemacht haben, sowohl bei eigenen Kunden, aber eben auch bei Menschen, die sich mit Audible bisher noch nicht beschäftigt haben. Und haben abgefragt, was haben die denn bisher in der Vergangenheit gehört, was wünschen die sich zu hören, was tun sie, wofür würden sie eventuell Geld ausgeben, all diese Fragen, die man so stellt, weil man versucht, sich ein Bild zu machen von einem zukünftigen Hörer. Und da sind sowohl Formate als auch Inhalte, Themenbereiche und so Vorlieben bei rausgekommen. Und ausgehend von so einer Datenbasis, die man hat, versucht man ein Programm zu entwickeln. Und die Idee, die wir verfolgt haben, war zu sagen, wir wollen ein Programm haben, was abdeckt, dass jeder Kunde bei uns mindestens 1 oder 2 Podcasts hören kann, jede Woche, die er gut findet, die er verfolgt. Es ist nicht der Anspruch, dass jemand bei uns ankommt und sagt, 17 Podcasts, alles meine, möchte ich alle haben. Vielmehr geht es darum, dass wir für jeden etwas im Angebot haben. Wenn es 1, 2 oder 3 sind, sind wir sehr zufrieden.
Aber jetzt mal ganz konkret, thematisch. Wie verhalten sich jetzt die 22 Podcasts jetzt thematisch und nicht jetzt von der Machart?
Gute Frage. Ich glaube, also die Themenbandbreite, die wir da haben, die erstreckt sich von, sagen wir mal, wenn wir über diese klassischen Interviewformate gehen, dann sind wir eben beim Boulevard zu Hause mit der Nina Ruge und der Bunte, mit der wir zusammenarbeiten, aber hin bis zu diesen Wirtschaftsgesprächen zwischen Jörg Thaddäus und Machern aus der Wirtschaft. Ein Spiegel-Podcast, den wir machen, Sagen, was ist, den wir den Kollegen von Spiegel aus Hamburg machen. Das ist ein klassischer Nachrichten-Podcast, weil nachgefragt war, dass es gerne lange, ausführliche Gespräche über Nachrichten geben würde. Also auch da die Bandbreite ist riesig. Wir haben jetzt Boulevard, Wirtschaft, Nachrichten. Wir können auch noch zu Geschichtenerzählungen im Nonfiktionalen kommen. Da ist eine Riesenbandbreite da. Das gibt es fast keine Eingrenzung, ehrlich gesagt.
Nun, vielen schon Namen. Das sind ja alles lebende Menschen, die, ich sag mal, sich schon in den Medien ausgetobt haben. Haben Sie die abgeworben oder angeworben oder sind die auf Sie zugekommen? Wie läuft sowas?
Sowohl als auch. Also was wir gemacht haben, sind parallel ein paar Dinge. Zum einen haben wir natürlich einfach ein gutes Netzwerk in diese Bereiche rein und haben mit Menschen gesprochen und versucht, die richtigen Menschen zusammenzubringen, so ein Programm zusammenzustellen. Da brauchen wir eine Vielfalt an Leuten. Das sind Produzenten und Autoren und Gastgeber und Menschen, die sich mit Dramaturgie beschäftigen und all diese Leute, die sich da in diesem Bereich aufhalten. Und dann, wenn man dann hinkommt und sagt, man kommt von einem Thema über einen Bereich, über ein Format, kommt man irgendwann auch auf bestimmte Personen, wo man sagt, es wären eigentlich die Richtigen, das zu tun. Und es liegt sehr nahe, dass wenn man sagt, man möchte eigentlich tiefgehende Nachrichtensendungen haben, die wöchentlich etwas bringen können, dass man zu einer der wahrscheinlich wichtigsten Medienmarken, Nachrichtenmedienmarken in Deutschland geht. Und das war der Spiegel und auf die sind wir zugegangen und dann haben wir einen tollen Partner gefunden. Wenn man sagt, man möchte ein sehr langes Interviewformat haben, dann überlegt man sich, wer sind denn vielleicht die besten Interviewer, die es in Deutschland gibt? Und da stand ganz oben auf der Liste unter anderem Jörg Thaddäus. Also haben wir den angerufen und haben ihn gefragt, haben ihm gesagt, das ist das, was wir vorhaben, hast du Lust, Teil davon zu sein? Und dann spricht man, wie man das realisieren kann und jetzt sind wir froh, ihn an Bord zu haben.
Verhalten Sie sich ähnlich wie große Medienkonzerne, dass Sie auch bekannte Podcasts, ich sag mal, rüberziehen auf ihre Plattform?
Ja, also die Idee gibt es überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen mit vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten bereits, in sogar bestehenden Produktionen, aber auch in noch kommenden Produktionen. Und wir glauben ehrlich gesagt, dass das funktioniert nicht, wenn man sich gegenseitig irgendetwas nimmt, sondern es geht darum, dass man gemeinsam einen Podcast zu mehr Beliebtheit verhilft. Und nur dann werden wir für das Medium insgesamt was tun.
Also es ist jetzt nicht so eine Spotify-Strategie, dass man sagt, wir gucken mal, was läuft und dann bieten wir einfach ein bisschen mehr Geld. Wie sieht man das als Geschäftsführer?
Nee, wie Paul Heusing gerade schon gesagt hat, unser Ziel ist es eigentlich, was Originäres zu entwickeln. Es geht uns nicht darum, jetzt Bestehendes irgendwie zu uns zu ziehen. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube auch, die ganze Entwicklung ist noch so früh. Ich habe immer das Gefühl, vor uns liegt ein Fußballfeld und wir sind da alle zusammen gerade an der Eckfahne. Da geht es nicht um Verteilungskämpfe, sondern da ist noch so viel, was man entwickeln kann.
Aber Sie sind ein kommerzielles Unternehmen. Sie müssen ja nicht nur Geld erwirtschaften, sondern möglicherweise auch ein bisschen Profit rausziehen bei der ganzen Geschichte. Sonst wäre es ja fast gemeinnützig. Insofern ist die Frage nicht unberechtigt. In den USA ist der Trend sehr stark, sich mit Werbung zu finanzieren in den Podcasts. Wie machen Sie es?
Ja, wir gehen eben einen anderen Weg. Und das ist vielleicht ein bisschen in unserer Historie oder so in der Domäne begründet, in der wir uns sehen. Wir kommen eben nicht aus dem Feld kostenlose Inhalte, die dann werbefinanziert funktionieren, sondern wir kommen aus dem Feld hochqualitative Inhalte, für die Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen. Und im Prinzip haben wir diese Denkweise auch auf dieses Feld angewendet und versuchen jetzt damit unser Glück. Gelingt es uns, diese Inhalte so werthaltig zu machen, dass sie zu einem Bestandteil von unserem Angebot, das ein kostenpflichtiges ist, werden können. Und letzten Endes bedeutet das, dass sie so gut sein müssen, dass Menschen dafür bereit sind, Geld zu bezahlen.
Per Stück, sozusagen on demand, oder gibt es auch sowas wie ein Abo, dass man sagt, wenn man ähnlich wie bei der Musik so und so viel Euro bezahlt, habe ich eine Flatrate auf alle Audios, die sie anbieten?
Also wir integrieren das ja jetzt erstmal im ersten Schritt in unser bestehendes Abo-Modell, das im Kern ja das Hörbuch-Abo ist, 10 Euro und dafür habe ich jeden Monat ein Hörbuch nach Wahl. Und da integrieren wir das jetzt als zusätzlichen Benefit. Wie sich das längerfristig entwickelt, weiß ich noch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch die Möglichkeit gibt, sozusagen nur Podcasts zu abonnieren. Unsere Denkweise ist immer sehr stark abo-basiert, nicht nur, weil das unser Geschäftsmodell ist, sondern unser Ziel ist es, Inhalte zu schaffen, die so stark sind, dass Menschen die regelmäßig nutzen wollen und zu einem Teil von ihrem Entertainment-Verhalten machen wollen. Und dafür ist das Abo eben das geeignete Modell.
22 Podcasts kann man sich jetzt schon zu Gemüte ziehen, aber ich denke mal, der Vorreiter des deutschen Podcasts, Tim Pritloff, zeigt, dass da auch sehr viel Themen auch kaufkräftig abrufbar sein können. Womit liebäugeln Sie?
Ja, also die Idee ist schon, dass wir Podcasts machen für jedermann. Jeder soll sich irgendwie wohlfühlen und sagen, ich höre da regelmäßig etwas. Und das ist der gleiche Anspruch mit den Hörbüchern und Hörspielen, die wir haben. Das ist nicht dafür da, dass es irgendwo hin tun und eine kleine Gruppe an Menschen das findet, sondern
Podcasts. Aber wo ist noch Potenzial? Also welche Themen wollen Sie noch erschließen? Was ist als nächstes dran?
Also ich glaube, um das auf das Bild des Fußballfeldes zurückzukommen, in dem Moment, wo wir an der Eckfahne stehen, es liegt alles vor uns. Wir müssen uns tatsächlich sehr schwer entscheiden darüber, was lassen wir denn erstmal weg, und haben nicht das Problem zu sagen, wo könnte man denn noch. Das heißt, man kann darüber nachdenken, Late-Night-Shows zu machen, man kann darüber nachdenken, Panel-Shows zu machen, man kann sich auch sehr uninspiriert erstmal den amerikanischen Markt angucken und sagen, was hat denn da die letzten 3 Jahre funktioniert, weil die haben von nicht fiktionalen narrativen Erzählungen à la This American Life oder Planet Money wahnsinnig tolle Formate geschaffen, mit zum Beispiel Invisibilia oder eine amerikanische Firma, die Alex Bloomberg vor einigen Jahren gegründet hat, mit Gimlet Media, der Startup oder Reply All und so sehr erfolgreiche Formate ins Leben gerufen hat, die schwer greifbar und schwer zu erklären sind. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die man hier mal angehen kann und sollte. Und wir sind im nächsten Jahr gut beraten, ein paar innovative Programme rauszubringen, und tun das.
Und nochmal, welche Themen so haben Sie im Auge? Mehr, ich sag mal, Weltraumwissenschaft, oder wo suchen Sie gerade Themenfelder? Oder ist das jetzt zu früh zu verraten, damit die Konkurrenz jetzt nicht wach wird?
Das interessiert alle. Gebe ich Ihnen, ja, Wissenschaft ist ein Thema für uns.
Und jetzt zum Abschluss von Ihnen beiden, Ihr Lieblingsaudioangebot, Ihre eigene Plattform. Was können Sie sozusagen kuratiert jetzt ernsthaft empfehlen, ohne jetzt, ich sag mal, den Ladenhüter zu verkaufen, sondern wo man sagt, das ist die Audioempfehlung von Nils Rauterberg zum Beispiel?
Das Hörbuch, das ich im Moment höre, ist Geister von Nathan Hill. Ist schon ein bisschen älter, kam Anfang des Jahres, glaube ich, raus. Faszinierend. Meine Familie kann schon nicht mehr hören, dass ich ihr ständig davon in den Ohren liege, wie fantastisch dieses Hörbuch ist. Von unserem neu gestarteten Original-Podcast ist es für mich ganz klar der Elf-Freunde-Podcast.
Und Paul Hösing, der sozusagen der Kurator der Sache?
Der Nils hat mir gerade natürlich meinen Podcast geklaut. Die Wilde Liga als Fußballfan ist natürlich Nummer eins. Aber auf der anderen Seite, ich finde die, es gibt wenige, wo ich sagen will, würde ich nicht empfehlen. Ich empfehle die alle. Aber ich bin großer Jörg Thaddäus-Fan. Und das war ja auch schon bevor Audible, sondern ich mag auch seine Sendung im RBB sehr gerne, seine Interviewsendung, wo er eine halbe Stunde mit einem Gast gegenüber sitzt. Insofern, das Brand 1 Gespräch mit Jörg Thaddäus ist sicher das, was ich am ehesten empfehlen würde.
Sie merken also tatsächlich, dass der Markt enger wird auf dem Gebiet des Audios. War früher ein Alleinstellungsmerkmal des Hörfunks, des Radios, dann kamen so die Hörspielkassetten irgendwann mal und jetzt boomt tatsächlich der Server voll mit Audios. Dazu gleich mehr. I believe what I say.